Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Tyrannis ist der Titel dieser Sendung. Wie absolute Macht zerstört, das ist das Thema. Um Tyrannenherrschaft geht es in einer Diskussion im Salon Europa im Rahmen des Theaterfestivals Europa in Szene 2022 in Wiener Neustadt. Ausgangspunkt ist William Shakespeare und Shakespeares Tragödie Coriolanus. Coriolanus erhebt sich ja zum Diktator und wendet sich gegen sein eigenes Volk. Die Analyse der Tyrannei aus der Sicht des Schriftstellers und Intellektuellen des 20. Jahrhunderts, Manes Sperber, wird ebenfalls besprochen. Manes Sperber war Kommunist, er hat den Kommunismus überwunden und war ein Schüler des Individualpsychologen Alfred Adler. Eines der Bücher Sperbers trägt den Titel »Zur Analyse der Tyrannis, das Unglück begabt zu sein«. In der hochkarätigen Runde von Theaterleuten geht es auch ganz aktuell um Wladimir Putin und Donald Trump. Zu hören sind die Literaturwissenschaftlerin Mirjana Stancic, Shakespeare-Experte Stephen Greenblatt aus Boston, Kulturphilosoph Wolfgang Müller-Funk im Salon Europa im Gespräch mit Theaterleiterin Anna-Maria Krasnick, die mit einer ungewohnten Frage beginnt.
Ich möchte eigentlich, bevor wir direkt zu Sperber und zu den Fragen der Macht gehen, einen Schritt zurückgehen und mit Greenblatt beantworten, warum es von Zeit zu Zeit sinnvoll sein kann, nicht nur oder nicht vorwiegend Tagesmedien zu lesen, sondern sich Stücke anzuschauen und Literatur zu lesen.
It's sometimes extremely difficult to escape from the everyday news cycle. I read every day about the war in Ukraine, or in the United States, Donald Trump dominates the headlines every day. There's some Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. And it produces a kind of, on the one hand, you're getting a lot of information, you're getting a lot of news, but it actually produces a kind of screen that in which it becomes difficult to see what it is that is actually happening. You just get bombarded with daily news. And to actually step back and try to understand the process is actually surprisingly difficult. And in fact, contemporary regimes, including authoritarian regimes, have tended to discover that actually they don't need to silence people. They don't need to shut people up. They just have to make a tremendous amount of noise, constant noise. And the constant noise drowns out any possibility of actually figuring out what's happening. So that what looks like evasion of censorship, what was evasion of censorship in a play like Coriolanus, which was written after these Midland riots in England in the early 17th century, and Shakespeare could never have addressed the problem of the Midland riots openly on stage. He would have been murdered for doing it, but he could do it in this indirect way. But what happens instead is that we get access through this indirection to insight into our condition. I don't mean the direct, if we want insight directly into the motives of Vladimir Putin, we could get them not, we don't have to get them through Coriolanus, we can get them by reading the newspaper. But although even there, we don't get a hell of a lot. But if we want deeper insight, if we want to step at an oblique angle and try to see what is bombarding us, then Shakespeare is enormously useful.
Ja, das ist so einer der Grundgedanken, der diesem Buch Tyrannis zugrunde liegt. Ich möchte keinen Kommentar abschneiden, wenn er jetzt dann käme, möchte es aber gleich verbinden mit der Frage, in der Literatur, in der betrachtenden Literatur ist Manni Sperber einer der ganz Großen, der zurückgetreten ist und das, was da tatsächlich passiert, was täglich passiert, von einem wesentlich größeren Blickpunkt aus zu analysieren. Erzählt uns doch bitte, wer war er und warum ist diese Analyse heute so wichtig?
Die Analyse ist so wichtig, wie sie auch im Moment, wo er sie aufgeschrieben hat oder hatte, vor so vielen Jahren, in den 30er Jahren eigentlich, also so 37 bis 39, gewesen war. Und das Bedeutendste, was immer so auch als direkte Reaktion immer so auf Greenblatts immer so Behauptung, die natürlich immer so absolut, also formidabel ist, muss gesagt werden, dass Sperber von seinem gesamten intellektuellen und geistigen Habitus ein Individualpsychologe war. Seine Analyse ist die Analyse zwar, wie Sie zu Recht gesagt haben, eines enttäuschten Kommunisten. Er schreibt die Analyse im Moment, wo er die Entscheidung getroffen hatte, die KPD zu verlassen, also sich von der kommunistischen Bewegung zu lösen und abzutreten. Aber er kommt eben also darauf zurück, dass er sagt, naja, gut, aber das muss eben mal so tiefgründig analysiert werden. Weshalb sind solche Bewegungen überhaupt, weshalb eben mal so kommt es eben mal so zur Tyrannei und zu solchen gesellschaftlichen Systemen? Und da kommt er auf seine Quellen zurück und seine Ursprünge, intellektuelle, und das ist eben mal so die Psychologie, insbesondere die Individualpsychologie. Er war ein Schüler Alfred Adlers, der sich bekannterweise 1911 von Freud, von der Psychoanalyse getrennt hatte, um jetzt immer so nicht ins Detail zu gehen, weil Alfred Adler eine andere Position als Freud und die Psychoanalyse an sich immer so vertreten hatte und sein Trivium, in dem immer so seine ganze Theorie immer so zusammengefasst worden ist, heißt Arbeit, Liebe, Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft, der soziale Zusammenhalt, der soziale macht die Möglichkeit und ist eben also auch die Basis, die einzige, auf der auch das Individuum gedeihen kann. Der Name Individualpsychologie an sich ist etwas irreführend, weil eben also da das Individuelle quasi hervorgehoben wird. Aber das ist eben also das Gegenteil ist richtig. Also es geht um meine, also die Beziehung des Individuums zur Gemeinschaft. Nur durch die Gemeinschaft kann das Individuum und das Individuelle auch reüssieren, sich entwickeln. Und das ist immer so der einzige Weg zum Glück. Also das Soziale, ja? Das soziale Wohlergehen der Gemeinschaft ist die Voraussetzung für das Glück eben, also des Einzelnen. Das war Alfred Adler, das hat Sperber übernommen, hat das auch, also er war der beste Schüler von Adler, wurde in ganz Europa als Emissär hingeschickt, eben also in unterschiedliche Länder, also von den Baltischen also bis zu Südosteuropa, um zu missionieren. Und das hat er immer so sehr erfolgreich getan, so erfolgreich, dass er sich zuletzt dann eben von seinem Lehrer, wie das so ist, auch hat eben so trennen müssen. Als er die kommunistische Idee für sich entdeckt hatte und diesen individualpsychologischen, rein psychologischen Kern der Theorie ins Politische eben also allzu sehr hinbewegt hatte, eben also in seiner Idee und überhaupt in dem, was er, wie er dann insbesondere in Berlin, wo er tätig war, mit seinen kommunistischen psychologischen Kollegen agiert hatte. Jetzt komme ich eben also auf die Analyse zurück. Also was ist eben, also was macht den Menschen aus? Jeder Mensch ist terrorisierbar. Das ist eine der Thesen aus der Analyse der Tyrannis. Jeder, ohne Ausnahmen. Und wieso das so ist? Weil es erstens immer so, der Mensch wird konditioniert durch das Elternhaus, immer so durch immer so diese ganzen immer so Machtverhältnisse. Und andererseits ist es auch so, behauptet Sperber in der Analyse in einem dieser Texte, dass es immer so in der Geschichte der Menschheit keine einzige Gesellschaft gegeben hatte, die nicht ein bisschen autoritär gewesen wäre. Hm. Also das gibt es nicht. Das sei eine Utopie. Ja? Und wie das jetzt kommt, ja, so ist es eben. Aber, und jetzt noch eben also der wesentliche Punkt, weshalb und wie, was macht den Tyrannen überhaupt möglich? Das ist eben also die Sache eben also mit der Angst. Ja? Es gibt zwei Formen der Angst, die im Prinzip eben also jeder Mensch auf die oder die Art mit sich herumträgt. Und das ist die sozial adressierte und die aggressive Angst. Die sozial adressierte, das sind jetzt immer so bitte Begriffe immer so aus der Individualpsychologie. Ich darf sie aber ganz kurz immer so damit belästigen. Die sozial adressierte Angst ist ein Ruf nach Kompensation, nach Anerkennung in der Gesellschaft, in der Familie und so weiter. Aber die aggressive Angst hat nur eine Befriedigung und das ist immer so Macht. Alles andere ist Ohnmacht. Und solche Typen, ne? Und das zeigt er dann eben so auch, verfolgt sie eben so durch die Geschichte, werden unter bestimmten Umständen eben so auch zu Tyrannen eben so gemacht. Aber es ist nicht nur eben so die Person, die eben so diese Veranlagung hat. Was den Tyrannen zum Tyrannen macht, sind die Untergebenen, die Untertanen. Und das ist die Masse und da entwickelt Sperber, natürlich auch die Individualpsychologie, auch Adler, eine Theorie, die sich stark von den bisherigen Theorien der Masse unterscheiden. Und zwar nicht die Masse als das Gemenge, wo man eben also die Einzelnen nicht unterscheidet, sondern die Masse machen einzelne Individuen aus, jeder mit seinem Ego. Und jeder ist beeinflussbar. Und das sind diejenigen, die Tyrannen ermöglichen und groß machen.
Vielen Dank für dieses Eingangsstatement, das eigentlich im Prinzip schon den ganzen Bogen antippt dessen, worüber wir heute sprechen werden und sollten. Und vor allem natürlich dieses Gegenüber, dieses merkwürdigen Gegenüber von den Tyrannen und den Tyrannisierten, also von diesem eigenartigen Verhältnis, in dem unter anderem von Shakespeare so viel gesprochen wird. Wolfgang, ich habe Manne Sperber wieder durch dich kennengelernt, wie so vieles. Warum bist du, immer wieder kam Sperber, was ist dein persönlicher, ich meine, man versteht es nach allem gehört, aber was ist dein persönlicher Fetisch besonders an diesem Autor? Der geht ja sehr weit.
Ja, also wir haben schon darüber gesprochen. Ich denke, es ist ein ganz spezifischer Blick. Es gibt 3, 4 ganz bedeutende Theoretiker, alle sind im Exil gewesen. Hannah Arendt, wir haben letztes Mal über Elias Canetti gesprochen. Sigmund Freud gehört natürlich auch in diese Reihe. Und natürlich Manne Sperber, das sind für mich ex aequo. Und jeder hat einen unterschiedlichen Fokus. Das hat Mirjana Stančić ja schon bravourös uns vorgestellt. Interessant ist an dem Buch über die Tyrannis, das auch vergriffen ist, aber wir hoffen, dass wir ihn bald wieder zugänglich machen können, dass er nicht mit dem Porträt des Tyrannen anfängt, sondern mit einem kleinen Mann. Jan hat das ja schon erwähnt, keine Tyrannen ohne tyrannische Untergebene. Mhm. Und dieser Untergebene, der macht alles, was sein Chef tut. Der buckelt und was weiß ich. Aber er erinnert sich an die Techniken, ja. Mhm. Er agiert das sozusagen zu Hause aus. Das heißt, seine Frau unterdrückt er genauso wie der Vorgesetzte im Betrieb ihn sozusagen niedermacht und zu einem Nichts macht. Ja? Also das Moment der Grausamkeit spielt auch hier eine Rolle. Ja? Und er identifiziert sich mit dem Tyrannen, wobei man natürlich sagen muss, aber darauf komme ich jetzt gleich anschließend zu sprechen. Das heißt, er identifiziert sich mit dem Tyrannen, aber nicht nur so über die Libido und als Masse wie bei Freud, ja, obwohl es natürlich auch Ähnlichkeiten zwischen Freud und Adler gibt. Man darf das nicht überbewerten, wie damals die Leute miteinander vielleicht auch unnütz gestritten haben.
Das hat sich ja nicht geändert.
Aber er macht ihn groß. Ja? Und da kommt für mich natürlich auch dieses Moment des Narzissmus, dieser Sucht nach übermäßiger Anerkennung ins Spiel, die man so nicht bekommen kann. Der Narzisst träumt davon, sich so groß zu machen. Ja? Und das projiziert er auf den Tyrannen. Das macht ihn so attraktiv. Ja? Und macht es ja, wir haben darüber das letzte Mal und das vorletzte Mal gesprochen, macht es ja eine völlig ambivalente Geschichte. Die Erfahrung von Selbstermächtigung ist ja eine wichtige Geschichte. Wir wissen das von den Cultural Studies und was weiß ich, oder von der Frauenbewegung. Da geht es ja auch darum, dass die Frauen sich ermächtigen sollen. Das finden wir ja positiv. Aber diese Form von Selbstermächtigung ist eine Fremdermächtigung. Eine Fremdermächtigung über die Figur des Tyrannen. Und neu ist natürlich die Form der Tyrannis. Wenn wir Shakespeare anschauen, dann sind wir natürlich in drei verschiedenen Zeitebenen der Tyrannis. Wir haben die antike Tyrannis. Das ist einfach eine Form illegitimer Herrschaft, die nicht der Aristokratie und nicht der sogenannten Republik oder Demokratie entspricht. Wir haben diese Geschichte in der Anfang des 20. Jahrhunderts mit Figuren wie Hitler, Stalin. Das sind die Figuren, die Sperber im Sinn hat. Und wir haben sie heute. Aber auch die, Trump oder Putin oder wer auch immer, die sind nicht vollkommen ident mit den Figuren aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber was man sagen kann, ist, dass diese Führer der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, diese Diktatoren, würde man ja eher sagen, dass die einiges gemeinsam haben. Und dem Sperber diesen alten Begriff der Tyrannis stark macht, versucht er im Grunde genommen nach der Gemeinsamkeiten autoritärer Herrschaften. Ich fand das wunderbar, Mirjana, dass du gesagt hast, er geht davon aus, dass ein gewisses Maß an Autorität eine Rolle spielt. Mhm. Und mein letzter Punkt, jetzt fast so lang wie die Mirjana, tut mir leid.
Man sieht eure berechtigte Entflammtheit.
Der dritte Punkt ist diese Frage mit der Gemeinschaft. Ja? Und die Gemeinschaft, das ist eine Theorie, die auch deshalb aktuell ist, weil wir in einer Zeit eines vollkommen konformistischen und leeren Individualismus leben. Ja? Also sozusagen, der Kapitalismus ist ja sozusagen viel tiefer eingedrungen als nur in die Ökonomie, sondern in alle Verästelungen. Ja? Und gegen diesen konformistischen Individualismus, wie er ihn zum Beispiel auch Georg Simmel beschrieben hat, ist das eine Entgegensetzung. Ja? Im Gegensatz zu dieser uns schmeichelhaften Aussage, glaub an dich, ja, Sparkasse, ja, funktioniert das ja so nicht, ja. Ich kann nur an mich glauben, wenn ich Anerkennung erfahre. Das heißt, ich bin extrem abhängig von einer Gemeinschaft, ja. Ich bin ein Gemeinschaftswesen und nicht wie die Glaub an dich und Ego AG suggeriert, ja, wenn du nur an dich glaubst, dann geht das so munter weiter. Und von daher denke ich, dass das wichtig ist. Und dieser, was man als Populismus unscharf bezeichnet, da kommen genau diese Momente Anerkennung, Macht, Narzissmus und so weiter ins Spiel. Und auch, dass er vom Individuum ausgeht und nicht einfach von einer amorphen Masse, ist an dem Punkt meiner Ansicht nach ein Vorteil.
Ich würde gerne an dem Begriff Anerkennung weiter nagen, weil ich finde, es ein sehr guter Begriff, um zu sehen, wie diese fatale Co-Abhängigkeit des Tyrannen vom Tyrannisierten und erstaunlicherweise, das zeigt Coriolanus sehr deutlich auch umgekehrt. Ne? Mhm. Also die große Szene, wo sie sagt, eure Stimmen, das ist ja eine fast kindliche, ein Kind, das nach dem Schnuller schreit. Mhm. Ja? Also so, das ist Shakespeares Vorschlag und unser Schauspieler macht das auch ausgezeichnet, denke ich. Vielleicht stechen wir da mal kurz rein, wir werden über verschiedene Zutaten, einiges wurde schon angesprochen, der Tyrannis und des Tyrannen sprechen. Schauen wir uns mal einen Ansatz von Greenblatt an, wie er Coriolanus sieht. Ich denke, auch das hat viel mit Sperber zu tun.
Do you identify with Coriolanus, this weird killing machine? Is the audience asked to put itself into this? Yes, the audience is asked in fundamental ways to put itself into the spirit of this monstrous killing machine and to understand where it comes from, what his relationship to his mother was, what his relationship to his own body with its scars is. And the play has the extremely strange idea, I think, of understanding that there's something in Coriolanus, this monstrous man, that is also principled, that there's something deeply principled about him, even though he's horrible. And that's actually, as you say, that's not typical. That's not actually the way in which Shakespeare depicts Richard III, let's say, or Macbeth. Macbeth feels a war between what he believes is right and what he actually does. Coriolanus doesn't feel a war between what's right and what he does. Coriolanus has a kind of inner principle, compatible with what is, in effect, extreme authoritarian, we would say, right-wing politics, the hatred of the people, the desire to basically go to war constantly to reduce the population, as it were, that unbelievable aggressiveness. But Shakespeare asks you to see that there's something oddly coherent about this tortured person, and that is finally needs to be broken. Broken finally by his society and by his mother, ultimately.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, Greenblatt führt da ein Motiv ein, das glaube ich ziemlich wichtig ist, dass sozusagen dieser, also gerade bei Coriolanus, dieser ganz prinzipielle Need, das zu tun, mit etwas zu tun hat, was wir ein Defizit oder ein Trauma nennen könnten oder das dadurch verursacht ist. Das ist ja durchaus auch etwas, das Sperber sehr brillant ausführt.
Ja, genau. Eben, also das ist eben so, was Steven Greenblatt jetzt ausgeführt hat, genau das, also was rein individualpsychologisch mit Alfred Adler oder auch mit Sperber, das führt er ja aus in der Analyse der Tyrannis, der männliche Protest genannt wird. Ja? Mhm. Also das ist ein Begriff aus der, also das ist tatsächlich immer so adlerianisch, das ist immer so eine kleine, schon immer so ein Schritt weg von Freudscher Psychoanalyse. Und was ist der männliche Protest? Ist immer so erstens der Tyrann, ja? Auch in Sperbers Analyse. Und das ist immer so eine zentralen immer so Elemente immer so seine Darstellung, seine Analyse. Er hat mehr Angst als seine Untertanen. Ja? Also das ist eine zentrale These. Nicht, dass es die Starken sind. Also er spricht auch vom Willen zur Macht. Natürlich immer so Nietzsche immer so im Hinterkopf behalten, aber nicht immer so Wille zur Macht durch Stärke, sondern durch Schwäche. Da kommt sie eben also daher, also in diese Analyse. Also er ist schwach, er hat unvorstellbare Angst, also der Tyrann. Diese Angst übersteigt die Angst aller seinen geängstigten, in permanente Angst gehaltenen Untertanen. Und jetzt der männliche Protest ist eben also die Methode, diese Angst zu kompensieren und überkompensieren durch Brutalität, durch Gewaltausbrüche, ja, durch all dieses Repertoire, das jetzt immer so auch man immer so von Coriolanus und immer so von anderen immer so Tragödien Shakespeares kennt, oder auch durch das Agieren immer so der Tyrannen und der Diktatoren, von denen Sperber spricht. Aber es gibt noch etwas, also das ist immer so sehr, sehr kompliziert. Mhm. Es ist widerspruchsvoll, also jetzt spreche ich immer so nicht, was ich immer so denke, sondern ich versuche immer so die sperbische Analyse nahezubringen. Es gibt einen doppelten Verrat Der Tyrann wird verraten und dieses ganze System, natürlich ist er nicht allein, er hat eben also einen Apparat, der für ihn und mit ihm eben also ihn an der Macht erhält, wobei er natürlich immer so riesige Angst hat, immer so ununterbrochen von jedem Einzelnen aus seiner unmittelbaren Umgebung und dann eben also die Untertanen. Und es ist so, es heißt immer, und das ist immer so der Punkt, der ebenfalls immer so, natürlich immer so anders jetzt formuliert von Stephen Greenblatt angesprochen worden war, das Volk stehe quasi hinter dem Tyrannen. Das ist immer so die These von der oder die Überzeugung, von der sie ausgehen, ja? Die Tyrannen und die Diktatoren. Ja? Ich opfere mich für das Volk ja? Zu 100%. Das ist die Einmütigkeit. Alle. Ich sterbe für alle. Ja? Ich opfere mich zu 100%. Aber, da sagt eben also Sperber, nein, zu 100% nicht. Es gibt immer diese 2%. Da sind die 2% machen die inneren und die äußeren Feinde aus. Gegen die sind dann die Gewalttaten und diese furchtbaren Gewaltaktionen ja, mit Liquidationen unter anderem ausgerichtet, um diese 2% ja, zu vernichten. Damit eben also diese Zahl, ja, diese Utopie von 100% eines Tages verwirklicht werden kann. Es kommt nie so weit. Natürlich kommt es nie so weit. Aber er braucht diese 2% als Rechtfertigung und Legitimation für sein Wirken.
Es ist interessant, im Grunde bezieht Shakespeare einen größten Teil seiner dramaturgischen Triebkraft aus diesen 2%. Also das ist der Punkt, wo Coriolanus oder wo Richard, Macbeth und so weiter fast noch typischer sind in dieser gesellschaftlichen Sicht, dass wir eigentlich immer voller Spannung sehen, wie er versucht, diese 2% zu vernichten. Und das funktioniert natürlich es nicht. Funktioniert das Entsetzliche nicht, ist nur, dass das furchtbar lange dauert, wie wir gerade wieder erleben.
Und das heißt immer, bei jeder dieser Aktionen, Liquidationen in der Regel, das sei die letzte. Ab morgen ab 100% eben. Also das ist jetzt wieder relata referro, was Sperber eben also behauptet.
Hm? Wolfgang, du bist
im... Ich würde gerne widersprechen.
No.
Und zwar beiden. Erstmal, das hatten wir schon in der allerersten Einführung in das Stück Coriolanus gesprochen. Es ist ein sozusagen der klassischen Tragödie nachgebautes Stück, aber es gibt eben keine Identifikationsfigur. Weder der Coriolan noch die Führer der Plebejer, ja, also diese Volkstribunen, sind Figuren, mit denen Mann oder auch Frau sich identifizieren mag. Ja. Was er vorführt, ist eine protopsychoanalytische Theorie. Und der Coriolan ist im modernen Sinn, das wäre jetzt mein Widerspruch zu dir, eben kein Tyrann. Ja? Er verfügt nicht über die Techniken der Manipulation. Ja? Ein Tyrann ist ein moderner Tyrann, wie Hitler und Stalin, ja? Der entwickelt Techniken, das, was am Anfang als Lärm bezeichnet wurde, gehört dazu, um diese Massen an sich zu binden. Dieser Coriolan bleibt ja alleine und die Techniken der Manipulation, die werden sozusagen von der anderen Seite ausgeführt. Ja. Also man könnte mit Sperber sagen, ja, diese Volkstribunen, die erinnern mich an die kommunistischen Funktionäre. Ja. Und der andere ist sozusagen ein nicht mehr zeitgemäßer Typus von Diktator. Ja. Also deswegen habe ich auch darauf abgezielt, dass es trotz der Gemeinsamkeiten ja doch Unterschiede zwischen einer antiken Figur gibt, diesen Auseinandersetzungen, die Greenblatt auch erwähnt hat, sozialen, aber auch politischen Auseinandersetzungen in der frühen Neuzeit und den Diktatoren des 20. Jahrhunderts. Ja. Und diese Diktatoren funktionieren durch Manipulation, indem sie die ganzen Medien hinter sich haben und so weiter. Und man könnte sagen, Shakespeare hat die beide aufgespalten in den Figur des Coriolan und der anderen, um eine komplette Machtanalyse zu sagen. Und wenn man das zusammennimmt, dann sind wir bei Sperber. Und noch ein allerletztes Wort, das vielleicht selbstverständlich ist, aber das ich doch noch mal hervorheben möchte, ist, dieses Stück ist ja sehr viel später aufgeführt worden, der Coriolan, weil es eben vom zeitgenössischen Publikum als, nicht vom Publikum, aber sozusagen von den Leuten, die Meinung kontrollieren, kanalisieren, lenken, als zu vielleicht aktuell oder brisant angesehen worden ist. Literatur kann da bin ich ganz mit Greenblatt, ein Korrektiv sein mit diesem medialen Lärm, mit dem wir überflutet werden. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Literatur zeigt etwas, behauptet etwas. Von daher sind ja auch verschiedene Interpretationen immer möglich. Und ich würde jetzt nicht sagen, meine ist die alleinselig machen und deine ist, sondern in dieser Vieldeutigkeit steckt das drin. Und es ist natürlich spannend, Shakespeare mit Sperber zu aktualisieren. Man bedauert eigentlich, dass Leute wie Canetti oder Sperber sich nicht als Folie Shakespeare ausgedacht haben, denn er ist ein hochkarätiger literarischer Beobachter des Themas von Macht.
Dazu muss ich jetzt sowohl in meiner Funktion als Moderatorin als auch als Theaterfrau die beiden Thesen zu einer Synthese zusammenführen. Ich glaube nämlich, dass was wahr ist, was unglaublich wahr an dem Stück ist, diese ein Wort, das bei Shakespeare selbst oft vorkommt, diese Double-Foldness, also diese, wie du, eines deiner Lieblingswörter, diese tatsächliche Ambivalenz. Und die betrifft das ganze Stück und das macht das ganze Stück so, darüber hat Greenblatt hervorragend publiziert und auch wir haben auch gemeinsam darüber gesprochen, so inconvenient, so wahnsinnig unbequem, weil es eben in dem Sinne überhaupt keinen Helden gibt. Ja. Aber das Interessante scheint doch zu sein, dass eine Zutat oder sogar zwei zentrale Zutaten zum Tyrannen hat der Coriolanus. Nämlich ein waschechtes Trauma, also nicht irgendeines, sondern genau eines, das ihn kompensieren lässt. Und zum Zweiten, und das führt Greenblatt aus, und da möchte ich dich selbst dann später auch nochmal zu zitieren, er ist ein Kriegswiederkehrer. Er ist jemand, der in der normalen Gesellschaft Roms unter den Senatoren niemals einen Platz finden wird, auch wenn seine Mama das möchte, weil er eigentlich nur im Schlachtfeld sich wohlfühlt. Du beschreibst das ganz richtig in einem Aufsatz, ich möchte es nochmal später zitieren, dass das ein oder und auch Sperber beschreibt, dass ein Ingredienz ist. Ja? Also dieses sich in diesem Kriegszustand wohlfühlen und in einem anderen nicht so sehr. Aber was ihm fehlt, und das macht diese merkwürdige Spaltung, und das wäre jetzt deine These, ist die Theatralität. Greenblatt hat mal, es fand ich eine seiner schönsten Formulierungen, gesagt, ich dachte, ich falle um, das hat er in dem Interview gesagt, das hat er noch nie publiziert. Für ihn ist ja das Merkwürdigste, dass Shakespeare mit Coriolanus einen Theaterhelden schreibt, oder Antihelden, der das Theater hasst. Er mag es nicht, er mag seine Wunden nicht zeigen, er mag das Publikum nicht, er mag kein Theater machen, er mag noch nicht mal das blöde Büßerkostüm anziehen, er mag das Theater nicht, ganz einfach, ja. Das ist natürlich, und er mag das Volk nicht.
Jeder Politiker,
das sind zwei riesige Probleme, wenn du Tyrann werden willst.
Ja. Also, ja. Er lehnt alle volkstümlichen Dinge ab, so wie unsere Politiker das heute machen, mit dem Kindchen an der Hand genau. gehen oder in die Mine gehen mit dem Helm oder was weiß ich. All das lehnt er ab.
Ja. Ja. Vielleicht,
ich, ja. Ah, ja. Nee, ich wollte nur immer so nicht zu meiner Entschuldigung, sondern zum überhaupt immer so Verständnis immer so nur sagen, dass ich immer so mich nicht ausschließlich auf die Frage immer so der Anerkennung dann auf Coriolanus immer so gestützt habe, sondern im Allgemeinen immer so Sperbers immer so Thesenentwicklung immer so versucht immer so habe immer so darzustellen und was vielleicht immer so jetzt eher auf andere Tyrannentypen, auf die er sich auch bezieht, immer so eher zutrifft als auf Coriolan. Aber bei Coriolan, was auffällig ist, ist eben also diese psychopathologische Struktur eben so, die ihn tatsächlich auch dazu bringt, eben so, wo er ist. Ja? Und seine stete eigentlich auch Verweigerung.
Ja. Die Verweigerung also, ist ein zentrales Element seines Scheiterns.
Das ist, ja.
Vielleicht ganz kurz zu dem Thema, weil es jetzt gerade so reinpasst, zu dem Thema Verweigerung und Verweigerung des Theatralen. Wir können dann uns anschauen, inwieweit das aber eine Zutat ist, den Tyrann braucht. Lassen wir doch nochmal Freund Stephen zu Wort kommen.
Shakespeare thought that there was something disturbing about the relationship between the theater and the exercise of power. That he saw that there was something essential to the exercise of power in theatrical performance. Richard III says to Buckingham, we're actors, basically. And Buckingham says back, yes, we know how to perform. We know how to play a role. That's what gives you access to manipulation of mass society. And Shakespeare understood at the very beginning, Shakespeare's after all writing at the very earliest moment of the theater in England. So it's like a little bit like someone understanding the nature of the movies, the nature of cinema in its earliest moments of silent movies. Shakespeare understood there's some relationship between his medium and the manipulation of mass audiences for the purposes of power. And he felt queasy, nauseated, frightened, at the same time fascinated by that power, which he possessed, he, Shakespeare, possessed to the highest degree of anyone in society and to the highest degree almost of anyone in the world. But he thought that there was something dangerous about this power.
Weil er das dachte, wurde wahrscheinlich Schriftsteller und nicht selbst Tyrann. So er schrieb nur über Tyrannen. Also das ist etwas, was Greenblatt immer wieder fasziniert, dass das Theater selbst per se ein Schauspiel der Macht ist und dass andererseits die Macht das Schauspiel oder das Theater braucht, das eben, wie gesagt, Coriolanus ablehnt. Was ich interessant fand im Kontext, da weiß ich viel zu wenig drüber, aber da könnt ihr uns sicher aushelfen. Ich fand interessant, dass Greenblatt die Manipulation, oder er sagt auch gleich die Manipulation der Massen. Mhm. Also Masse und Macht, Canetti kommt sofort rein, aber Sperber und Canetti sind ja in gewisser Weise überlappend in einigen Themen oder hatten ähnliche Erkenntnisse aus ihrer Zeit heraus. Wie ist das mit der, das kann man jetzt nicht kurz machen, aber inwieweit braucht der Diktator das Theater, welches auch immer, um die Masse zu erwischen? Wie funktioniert diese Verbindung Theatermasse, Tyrann?
Ich denke, dass das zwiespältig ist. Es gibt eine Studie aus den 1980er Jahren von dem Historiker Christian Mayer, der gezeigt hat, dass die Tragödie in der Antike, im antiken Athen, genau diese politische Rolle hat. Das heißt, es werden aktuelle Themen der Polis verhandelt, aber in der Maske des Theaters. Ja, also dieser Zusammenhang ist immer schon gegeben. Wahrscheinlich kann man auch einen Zusammenhang sehen von der Bedeutung des Theaters als ein auch Massenmedium, was immer Masse quantitativ ist, und Strömungen, die in Richtung Demokratie gehen. Mhm. Ja? Das ist ein gespaltenes Verhältnis. Wir wissen das von Molière und dem französischen Hof. Wir wissen das indirekt, und darüber hat ja auch Greenblatt auch geschrieben, vom Verhältnis Shakespeare zum Königshaus und den ganzen Entwicklungen. Da beginnt ja sozusagen die Demokratisierung. Der Konflikt, den Coriolan behandelt, ist natürlich extrem modern. Auf der einen Seite gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Unterhaus und Oberhaus, um es ins Englische zu übersetzen, ja. Der historisch betrachtet immer mehr sich verschiebt Richtung Unterhaus. Das ist ja genau der Konflikt, der hier projiziert wird auf das antike Rom. Mhm.
Der Untertan, also das ist jetzt in Sperbers Ausführungen in der Analyse immer so der zentrale Aktant, also neben den Tyrannen natürlich, immer so selbstverständlicherweise. Aber der Untertan, der dieses System trägt, auch in vollem Bewusstsein, weil er eben also eine autonome Einheit ist, eben also ein Individuum, ein Ego. Und jetzt geht es immer so um das Ego. Und dann, was jetzt immer so diese Frage und dieses Problem angeht, also mit der Theatralisierung und überhaupt also Propaganda, sagt er, ja, man liebt immer so diese Massenaufläufe mit diesen feurigen Reden und überhaupt diese ganze immer so theatralische Gestaltung und Manifestation natürlich auch immer so der Macht, weil der Führer oder der Diktator oder wer auch immer spricht immer zu mir. Ich bin angesprochen als Ego, als Teil der Masse. Es gibt keine Masse. Es gibt nur diese hungrigen Egos, die warten nur drauf, angesprochen zu werden.
Gefüttert zu werden, symbolisch.
Ja, die führen. Ja. Und das ist er führt das immer so sehr schön immer so aus, also wie das funktioniert, sagt er, das ist auch, da wird immer so der Machthunger der Entrechtigten gestillt. Ja? Und man geht dann zufrieden nach Hause. Das ist natürlich eine symbolische Handlung, aber die funktioniert. Das ist die Antwort immer so der Individualpsychologie.
Ich würde noch ganz gerne eine Ergänzung machen zu diesem Verhältnis Theater und Politik. Auf der einen Seite ist das ein Gleichlauf. Die Politiker sind Schauspieler. Dadurch, dass sie sich als Schauspieler sehen, blenden sie weg, dass sie über das Wohl und Wehe von hunderttausenden Menschen entscheiden haben. Es ist ja nur, it's only a game. Ja? Das ist der eine Punkt. Die verwandeln sich sozusagen in die Schauspieler ihrer selbst. Das andere ist aber natürlich, dass das Theater immer auch eine Gefahr bringt, ihnen sozusagen einen kritischen Spiegel entgegenzuhalten. Ja. Ja? Und in dieser Ambivalenz agieren so großartige Theatermacher und Theaterautoren wie Molière oder Shakespeare. Ja? Mhm. Und dieser Königin, dieser Sonnenkönig, der da in Versailles residiert, dem ist es ganz recht, wenn die Adligen schlecht wegkommen, denn er möchte eine absolute Monarchie herstellen. Aber wie das dann zu weit geht, ja, dann zerkriegt er sich zum Beispiel mit dem Molière. Ich zitiere Molière deshalb, weil da das Verhältnis noch zwischen der Macht und dem Theater näher ist, als es bei Shakespeare, beziehungsweise wir wissen es nicht genau. Ja. Wir wissen einige zentrale Dinge nicht so genau, weil die Biografie von Shakespeare verschattet ist, und das hat ja auch zu Verschwörungstheorien geführt, dass es den Shakespeare gar nicht gegeben hat und so weiter und so fort.
Das alles nebenbei bemerkt, erleuchtet Greenblatt mit seinem New Historicism, also sozusagen, das macht er ja ganz wunderbar, dass er sagt, ja natürlich können wir jetzt nicht Dokumente auftreiben, aber wir können aus allem, was wir über die Zeit und über die Stücke wissen, ziemlich gut eine Biografie über ihn schreiben, und die ist natürlich wahnsinnig lesbar, weil sie mit dem Romanhaften spielt. Aber je länger ich euch zuhöre, desto mehr denke ich, dass dein Vorschlag, der leider nicht mehr zu verwirklichen ist, dass Sperber Shakespeare analysiert hätte, sinnvoll wäre oder reizvoll wäre, weil, was mir ungeheuer gefällt an ihren Ausformulierungen, das war mir jetzt so konzise nicht klar oder nicht so bewusst, dass natürlich das Interessante bei Stücken im Allgemeinen und Shakespeare und auch im Besonderen ist, dass das sogenannte Volk, also die sogenannte Menge, immer individualisiert werden muss, weil du mit der Ausnahme des antiken Chors, der aber sowieso eine andere Funktion hat, der ist in dem Sinn nicht das Volk, eigentlich nie, kannst du ja das Volk nur individuell rausnehmen. Also das sind die einzelnen Brutusse und Sicinius und Tournettes oder die Schwiegersöhne der Ärzte. Also das Volk sind am Theater naturgemäß Individuen, weil anders kriegst du es gar nicht zur Kenntlichkeit auf der Bühne. Das finde ich das einen unglaublich bereichernden Ansatz, zu sagen, wie das Volk, was ist das Volk? Das Volk sind lauter einzelne, hungrige Individuen. Darin lege aber eine unglaubliche Chance, finde ich. Also, das ist jetzt wieder typisch theateridealistisch gesprochen, aber es ist ja viel einfacher, sich zu überlegen, einzelne Individuen zu beeinflussen, das hat sich der Tyrann ja offenbar auch gedacht, wie er sagt, als eine unkenntliche oder undiverse Masse. Ich wollte nochmal übergehen auf, nochmal, wir haben viel über Coriolanus gesprochen, und zücke zur Abwechslung mal Zettel, weil ich finde, hier gibt es in deinem Aufsatz über Sperber oder entlang von Sperber zwei Beschreibungen, die ganz viel mit Edgar aus dem Totentanz, also es gibt ja schon dann auch noch ein bisschen verschiedene Tierarten von Tyrannen. Von Tyrannen. Und Edgar ist natürlich ein der typische, den du am Anfang beschrieben hast, also zu Hause der Pantoffelheld, und das bringt er dann nach außen. Und das klappt dann oder halt auch nicht, dann muss die Lüge her. Und es gibt zwei kurze Stellen. Das eine ist, du sagst, das Streben nach Macht über den und die anderen, die absolute Verfügungsgewalt erwächst aus einem Mangel, aus der Erfahrung und dem Gefühl der Minderwertigkeit. Das haben wir schon ein bisschen angesprochen bei Coriolanus. Bei Shakespeare, bei Edgar ist das noch in gewisser Weise noch umfassender. Der wird von allen Seiten beschossen. Weder ist er der große Soldat, noch wirklich der Herr in seinem Haus, auch im freudianischen Sinn. Noch hat er wirklich Anerkennung von diesem Major, der da irgendwie in der Stadt wohnt. Also das klappt alles nicht. Und noch verblüffender, weil da denkt man, ja, Liste abgehakt, das alles trifft auf Edgar zu. Es gibt hier, es wie auch hochinteressant, Sperber entwirft aus diesen Konstellationen eine Typologie der Tyrannen, deren Charaktermerkmale schon in seiner Jugend sichtbar werden. Alice spricht über diese Charaktereigenschaften.
Das ist der zweite Teil der tyrannischen Umsatz. Ja.
Genau. Erstens Außenseitertum. Zweitens Machtfantasien, drittens Hass auf die anderen, das Haselhuhn. Viertens Verrat, fünftens Einsamkeit, sechstens Misstrauen, siebtens Schrecken, achtens Verachtung der Menschen. Mhm. Also ich würde mal, das ist wirklich eine Job Description von Edgar. Ist eine kühne Frage an dieser Stelle, die haben sich sicher viele schon gestellt. Jetzt sagt der Sperber, also das in der Jugend zeigt sich das schon und auch und unsere ja. Autoren sagen das auch. Warum, die Frage ist bewusst naiv, warum schaffen wir es nicht, wenn man doch anscheinend in der Jugend erkennt oder empfindet, Sperber erkennt es und kann es definieren, viele empfinden es, dass da jemand auf dem Weg zur Tyrannis ist, warum können wir unterwegs, also sagen wir mal in unserem Fall zwischen KGB und Staatschef bei Herrn Putin, so wenig unternehmen? Mit dieser Checklist. Also
ja. Zunächst mal zu den beiden Zitaten. Das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, wie du jetzt die rausgekramt hast. Das war ein Vortrag in einem Symposium über Mane Sperber in Corona-Zeiten, dass man mit Sperber den Zusammenhang zwischen diesen beiden Stücken denken kann. Ja? Nämlich es bedarf genau solcher Leute wie Edgar, ja, die Manipulatoren in der Familie sind, ja. Und sozusagen ihre Mediokrität und ihre Ohnmacht in dem System, in dem er ja nicht weitergekommen ist, er ist ja nicht mal Hauptmann geworden, wie ihm dann die Frau auch um die Nase wedelt, nicht? Und das muss er kompensieren. Und das ist eine, wie soll ich sagen, Macht- oder Ohnmachtsübertragung. Also die Übertragung ist nicht über libidinös primär, sondern all meine Ohnmacht projiziere ich als Macht auf den Machthaber, ja. Seien es jetzt die Populisten im Coriolan oder der Coriolan, ja. Du hast hier, you have two options, ja. Und warum das so schwer ist, dass diese Art von Macht, ja, dieses Reservoir von Macht, ja, im Privaten stattfindet. Ja. Also dieser Zusammenhang zwischen einer autoritären, in dem Fall wirklich patriarchalen Familie, und diesen autoritären Regimen ist ja ganz offenkundig. Ja. Und wenn du dir anschaust, den Erfolg dieser italienischen Postfaschisten jetzt bei den Wahlen, es ist ja kein Zufall, ja, dass die an einem bestimmten Modell von Familie festhalten will. Und perverserweise wird das dann auch noch von einer Frau verkörpert, wenn du das nicht genau wüsstest. Da könnte die vielleicht auch von einem anderen politischen Eck her sein, nicht? Aber selbst diese Frau, die modern angezogen ist und so weiter, verkündigt, das ist natürlich genial, ja? Und diese Übertragungssituationen, die sind schwer zu kontrollieren, denn die finden sozusagen nicht in der politischen Sphäre statt, sondern viel, viel früher schon. Ja? Und die Frage ist natürlich, kann sozusagen eine Psychoanalyse oder die Dualpolitik eine politische Rolle spielen, in dem Sinn, dass sozusagen das therapiert wird. Ich habe gerade auf der Fahrt nach Wiener Neustadt Sonntagspresse gehabt, und da ist von einer, kannte sie nicht, eine Psychoanalytikerin aus Graz, die hat ein Buch über Narzissmus geschrieben. Es geht um toxische Beziehungen. Ja. Mhm. Und das Problem ist, das ist sehr unangenehm. Ja. Also für eine Frau, die also so einen super Narzissmus anerkennungsheischenden Manipulator als Ehemann, kann man nur zutiefst bedauern, ja. Ihn würde ich weniger bedauern, obwohl er natürlich letztendlich auch ein Opfer seiner selbst ist. Und das kann natürlich auch geschlechtlich umgekehrt sein. Es gibt natürlich auch, wenn auch in der Minderheit, Frauen, die das machen. Das heißt, die Macht wird nicht generiert nur auf der Ebene der Politik, wo sie aufscheint, ja, sondern ihre Entstehung in dieser pervertierten Form, ja, hat schon viel früher stattgefunden. Und die Frage ist, ob man Politiker therapieren kann, das weiß ich nicht. Ja.
Mirjana Stančić hat etwas auf den Lippen und im Sinn, aber vielleicht daran noch anschließen, das kann man wahrscheinlich nicht, aber also therapieren halte ich wahrscheinlich für schwierig, aber es würde doch sehr stark um das Gegenüber, also um das Erkennen gehen, der Merkmale, die dazu führen, dass ein Mensch nicht wählbar ist, sagen wir mal so.
Ja, ja,
natürlich. Hat Sperber da ein Rezept?
Jetzt zu Edgar. Ich denke immer so, es gibt keine Person in diesem Raum, die in irgendeiner Form einen mediokren Tyrannen nicht kennengelernt hatte, also im familiären Rahmen. Also jeder Mann, das ist auch sperrbar eben so wiederum. Und es werden immer so, da behauptet er auch immer, das ist immer sehr schön ausgeführt, jetzt, wieso kann man sowas nicht erkennen und so, man kann es, aber, sagt er, man wird von den en general natürlich, von den Eltern als Kind so konditioniert, dass man sozusagen nach dem Höchsten, nach der Macht strebt. Ja? Und es wird wieder, immer wieder darauf hingewiesen, schau, immer so derjenige, der hat Erfolg, er hat Macht, du musst ebenso immer so in diese Richtung dich entwickeln. Das wird prämiert, ja? Wenn man sich aggressiv und immer so tyrannenmäßig immer so verhält. Oft, natürlich immer so, nicht immer. Jetzt eben auch zu diesem immer so Aufkommen immer so von Tyrannentypen und ja, schon im etwas eben so fortgeschrittenen Alter oder bei älteren Jugendlichen sehr oft, und eigentlich sind sie immer in Organisationen organisiert. Also die treten nicht einzeln als eben also Einzelerscheinungen eben also auf und machen sich lustig oder beziehungsweise, dass man sich über die lustig machen kann. Es ist nichts Clowneskes über sie. Sie sind Teile eben also eines Systems, das sie trägt, ob politische Parteien oder sonstige eben also Organisationen. Mhm. Und da werden sie für das so sein, dass sie tatsächlich so sind, prämiert, bewundert und hochgetragen, bis sie irgendwann, ich weiß nicht, was für ein Amt bekleiden können. Und das ist immer so, darf ich nur noch immer so einen, es ist natürlich auch immer so für diejenigen wie ich eben, also die einen Teil des Lebens unter einer, es ist vielleicht jetzt zu stark, jetzt kommt es eben also zum Problem, also die Gradierung der Tyranneien oder Diktaturen, aber doch eben also in einer, sagen wir, gemäßigten, also nicht ganz so furchtbaren Diktatur gelebt hat im untergegangenen Jugoslawien.
In
Titos Jugoslawien. Frau Stancic ist in Zagreb geboren und hat Titos Jugoslawien noch erlebt.
Also das meine ich. Also das ist hier bestimmt bekannt. Bei meinen deutschen Studenten gibt es viele, die nie von Tito gehört haben und überhaupt keine Ahnung haben. Also wer das war, aber hier ist das natürlich anzunehmen. Und es ist so, man lebt mit diesem, man ist untertan, tatsächlich immer so, das entspricht absolut der Analyse immer so von Manes Sperber. Es sind immer diese 2%. Man übt Verrat an sich selbst, ja? Denn was passiert, das nennt Sperber sehr zutreffend, es muss so sein. Also man kann sich dem nicht widersetzen, es sei denn, man ist natürlich immer so ein Revolutionär und wird liquidiert. Ja? Oder verfolgt oder wie auch immer in solchen Systemen, die Demission des Selbstwertgefühls. Ja? Also man hat kein Selbstwertgefühl mehr, ja? Das ist demissioniert, damit muss man leben, aber im tiefen Innern wird dann doch etwas aufbewahrt. Ja? Das ist noch dieser kleine Rest eben also der Freiheit und damit operiert man eben. Ja? Eines Tages werde ich ihm eben also heimzahlen und so weiter. Also das ist dann immer so, das ist immer so höchst widersprüchlich. Und das muss man auch immer, also das ist immer so auch sein zentraler Punkt immer so, sowohl eben also die Psyche des Tyrannen als auch immer so diese ganzen untertanen Gemengelage ist von Widersprüchen geprägt. Die ist nicht eindeutig.
Man könnte ja deine Frage einfach beantworten. Und der Adlerschüler Sperber in seiner früheren Phase wenigstens hat gesagt, man muss sozusagen die Gemeinschaft stark machen. Ja? Man muss weg von der individualistischen Psychoanalyse liberaler Ding. Und diese Utopie ist sozusagen der Sozialismus. Der Sozialismus ist eine Gesellschaft, die sozusagen das Individuum und die Gemeinschaft miteinander versöhnen will. Das ist die Utopie. Das ist auch meiner Ansicht nach der Grund, warum viele Schüler von Adler, aber auch von Freud, Linksfreudianer gewesen sind. Das ist sozusagen die Antwort. Ja? Ja. Der moderne Diktaturen und moderne Populismus macht eine unheimlich perverse Manipulation, aber leider sehr erfolgreich. Wir haben mit Florian Bieber über Nation und Nation Building und so weiter gesprochen. Er führt sozusagen eine imaginäre Gemeinschaft aller Italiener vor, die jetzt wieder mehr auf die Pauke hauen gegen Europa und so weiter und so fort. Also es wird eine imaginäre Gemeinschaft und gleichzeitig ist das Ziel aber überhaupt nicht das Wohl und Wehe einer sozialen Ordnung, wo die Menschen solidarisch miteinander umgehen. Ja, das ist nur ein Fake, um ein Wort zu gebrauchen. Ja, und das Problem ist, dass die demokratische Linke in Europa meiner Ansicht nach nicht oder auch die Mitte in der Rechten ja, nicht über ein Konzept verfügt, diesen sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft zu stärken, auf eine nicht nationalistische Art und Weise, die das Problem einfach nach außen trägt, aber nichts ändert. Das heißt also, die Perversion besteht darin, es ist ein Sacro-Egoismo, hat das Mussolini genannt, in Wirklichkeit ist es eine egoistische Ideologie oder Proposition und sie wird getarnt als eine Gemeinschaftsreligion. Mhm. Ja. Und das macht es so gefährlich und gegen diese nationale Gemeinschaftsreligion haben wir nur wenig anzubieten, jedenfalls auf der emotionalen Ebene. Das heißt also, die Europäische Union verfügt nicht über diese gemeinschaftsstiftende Rolle, die einem sagt, ja, wir binden uns da ein und bilden sozusagen auf einer transnationalen Ebene eine mehr oder minder solidarische Gemeinschaft, wobei ich sagen muss, sie muss ja nicht also sozusagen beidseitig von beiden Seiten. Es geht nicht nur um Forderungen, sondern es geht darum, den sozialen Zusammenhalt in einer Gesellschaft zu stärken.
Das ist so. Also Mussolini und auch die neuen Nationalisten schlagen es nicht vor, aber Shakespeare schlägt es vor. Und das Theater, das Shakespeare folgt, schlägt es vor. Und ich glaube, der Punkt ist der, warum das in einer Utopie, die wir nicht erreicht haben und vielleicht auch nie erreichen werden, die es aber seit der Antike gibt, warum das nicht klappt, es ist nicht heterogen. Also was Shakespeare ja vorschlägt und Greenblatt in einer, wie ich finde, kühnen und großartigen Coriolanus-Interpretation, die wir uns jetzt noch anhören, vorschlägt, bildet eben nicht die homogene, also nationale, wie auch immer, in die Homogenität hinein erzählte Gesellschaft, sondern die multiple Gesellschaft, die natürlich nicht so attraktiv populistisch ist, weil sie viel komplizierter ist, aber möglicherweise doch das Einzige funktioniert oder vorbereitend auf das, was er gleich sagen wird. Ich habe ihn nach der Lichtlosigkeit des Stückes gefragt. Er hat gesagt, er findet es gar nicht so lichtlos, aus dem Grund, den wir gleich hören. Aber kurz noch vorweggenommen, man muss ja auch dazu sagen, dass Brutus und Sicinius, so sehr sie sich selbst und wir sie immer in die Pfanne hauen, in the end sind es diese, und wenn sie noch so unzulänglich sind, Demokraten, Heterogenen, ja, die also nicht aussehen wie alle Patrizier, die ihn bis auf die zweite Hälfte des Traumas, nämlich seine Mutter, zu Fall bringen werden. Mhm. Es sind sie, die das auslösen und nichts sonst. Aber hören wir uns vielleicht noch an, wie er das sieht. Das ist ein längeres Statement, ich fand es irgendwie sehr berührend, deswegen habe ich ihm da mal noch.
But I think the play suggests that given the available systems, given what's out there, the one that works best is the system represented by the very, how should we say, undistinguished, theatrically uninteresting Brutus and Sicinius, who just keep the work, the available rules. You are required to do this, we'll insist that you do this. And they understand that there's something about the psychology of Coriolanus that will make it impossible to cooperate, to collaborate with this. So I think in my own little world that this is a play that is sympathetic to even to Joe Biden, to Merrick Garland, to Nancy Pelosi, to ordinary, not titanic figures, not grand heroic figures, but the figures who are within a flawed, problematical, in profound ways, inadequate system, but will make the best that they can in catastrophic, potentially catastrophic circumstances with what is available to them to produce a more decent result. One side of the theater is a huge heroic character. As I say, Coriolanus simultaneously is and hates the theater is destroyed. The thing that he hates, that Coriolanus hates, which are the voices of the ordinary people, I think the play celebrates. The play celebrates the possibility that life will go on, not through grand heroic gestures, but through ordinary people who will, of course, argue, block each other, fight, make horrible mistakes. But Shakespeare places his trust in that strange phenomenon which he and his world created for the first time in the modern world, which is a mixed, complicated audience of men and women from different social classes, from different backgrounds, from different beliefs, all of whom would be together in the theater and who would listen to the same competing stories and would, in the end, applaud. And I think that limited, problematical, difficult as that idea is, I think Shakespeare believed in it. And at the end of his life, subscribed to the idea of a mixed, democratic, open space, a space in which lots of people would come together. Not all would agree with one another. They'd have very, very different views. Some of them would hate each other. And yet they would somehow make a world together. I'm old, but I have children and I have grandchildren. The world, we can't simply throw up our hands and say the world is going to come to an end. And we certainly can't say what we need is a very strong person who will lead us through. What we need is to believe and to create a kind of community, the mixed community that, as I say, was an astonishing invention of the 1580s, in part, which was a world in which it wasn't just the aristocrats and it wasn't just the plebs. It was everyone mixed together in this space and figuring out how to make meaning together. And I think that is our only hope.
Was interessant ist für uns, ist, dass es eigentlich genau den Vorschlag trifft oder das, wonach Sperber, so wie ich das verstehe, so gesucht hat, nämlich nach dieser gemischten, solidarischen Gemeinschaft von Individuen. Mhm. Also gerne ein Response auf diesen Call, aber auch doch nochmal, um es jetzt auf die Schlusskurve doch nochmal auf den Punkt zu bringen, das, was er und wir uns, denke ich, alle wünschen, ist ja nichtsdestotrotz wahnsinnig anfällig. Wie ich heute gelernt habe, durch diese merkwürdige Verfassung der Spiegelung. Was ist zu tun? Also was könnte man mit Sperber tun, damit diese wunderbar unzulängliche demokratische Power, so komisch sie auch sein mag bei Brutus und Sicinius, gewinnt? Oder im Vorteil ist gegenüber der entsetzlichen Kraft dieser Spiegelung. Ich nenne es jetzt mal Spiegelung. Ich möchte so sein wie der Diktator, deswegen wähle ich ihn.
Ja.
Möchtest du zum Schluss Schlusswort sprechen oder jetzt?
Also dieses zumindest Teile, also die sich jetzt nicht direkt auf Shakespeare beziehen, auf Coriolanus, könnte auch von Sperber beziehungsweise von Adler sein, also das Gemeinwohl und diese wie sagt er eben, also Community,
diese Mixed Community.
Und so weiter, also wunderbar, also das war der Traum von Alfred Adler, daran ist er letztendlich auch zu früh gestorben, eben also an dieser immensen Kraft, die er eben also in dieses Projekt auch eben also eingebracht hat. So würde auch Sperber eben also über das Gemeinwohl und eben also die demokratische Zukunft eben also Europas auch ein Plädoyer abhalten. Aber was ist eben also mit diesem Einzelnen, mit diesem Ego, mit diesen kleinen Egos, also die Masse ausmachen, also das Volk beziehungsweise eben so diese Gemeinschaften, das ist jeweils immer so ein Individuum. Und die Individualpsychologie und Sperber und ich und Adler hätten, denke ich, immer so oder hatten immer so die Antwort. Also das ist, es kommt immer so auf die. Das ist immer so dieses Trivium. Arbeit, Liebe, Gemeinschaft. Also an diesen dreien. Also die haben dann immer so intensiv die Erziehungsmaßnahmen auch an der Schule, die Schulreformen immer so eingesetzt. Deshalb immer so etwas die Antwort ist nicht einfach. Aber damit haben sie sich intensiv befasst. Die Schulreform, also das Individuum stärken. Mhm. Von dieser Demission, von der er spricht eben also später Sperber, also dass man immer so Verrat an sich selbst ausüben muss, das immer so wegzuwischen, indem man also selbstbewusster und immer so ohne fremde narzisstische Einflüsse immer so bleibt. Das ist natürlich eine Utopie, aber es ist im Roten Wien immer so zu der Zeit immer so von Adler durch Schulen, durch Wohlfahrtsorganisationen und alles Mögliche, also enorm viel geleistet worden.
Und es ist ja auch, es steckt ja etwas ungeheuer Kluges dahinter zu sagen, und das bringt ja deine Beschreibungen von Macht auch zusammen, dass sozusagen, neudeutsch würde man sagen, das Self-Empowerment, oder es ist ja eine absurde, eine großartige Pointe eigentlich, dass wenn es gelingen würde, in der Schule oder wo auch immer, die Individuen zu stärken, diese auf kranke Weise überstarken Individuen zu schwächen. Also das heißt, die Stärke der Individuen im Allgemeinen würde diesen faulen Pilz im Besonderen, dieser Sonderstärke neutralisieren können, wäre die Utopie. Was finde ich eine großartige Idee ist.
Und das ist immer so, auch immer so, das ist auch immer so Sperber. Ja? Es bedarf eines kontinuierlichen Trainings. Also für eine Demokratie, also für das Gemeinwohl, in der Gemeinschaft immer so zu funktionieren, also dass überhaupt immer so eine auf demokratischer Basis immer so organisierte Gemeinschaft funktioniert, also bedarf es des Trainings. Und der ist kontinuierlich, der ist hart, aber es bedarf immer so des Ununterbrochenen, immer so der Übung. Also es kommt auf die Übung an.
Also wenn ich es richtig verstehe, Mirjana, dann besteht doch die Utopie, die da drin steckt, darin, zwischen Individuum und Gemeinschaft keinen Gegensatz zu sehen. Sagen, das Individuum, es gibt einen Typus von Individuum, von Individualität, die schwächt nicht, so im Sinne der Ich-AG oder des Narzissmus, sondern die stärkt. Aber es setzt voraus, dass ich als Individuum sozusagen mich anerkenne, dass ich eine Resonanz, Respondenz, ein gewisses Maß an Anerkennung, aber auch nicht hypertroph bedarf. Ich würde gerne nochmal auf den Zuspielung eingehen. Ich war genauso begeistert, wie er das auch formuliert hat und auch diese Gelassenheit. Aber das würde ja bedeuten, dass wir auf dieses Auftanken, auf dieses symbolische Auftanken verzichten können und nicht nach solchen Helden suchen, sondern uns damit zufrieden geben, dass solche Politik langweilig ist und dass es gut ist, dass die Politiker sollen Langweiler sein und ihre Aufgaben erledigen. Die Frage ist, ob wir mit dieser Art von Langeweile umgehen können. Diese Idee, dass Politik demokratische langweilig sein soll, verdanke ich einem sehr lieben Freund, dem Erhard Stölting, einem Berliner Soziologen, der das immer stark gemacht hat. Ja? Und zu den Helden fällt mir ein, ich habe 2005 die Landesausstellung in Niederösterreich zum Thema lauter Helden gemacht. Ich kann mich erinnern, dass ich in einem produktiven Streit mit den Auftraggebern war, weil ich nämlich der Meinung war, wir sollten uns eigentlich diese Art von Helden eher abtrainieren. Ja? Wir sollten uns wiedererkennen in Leuten, die manchmal Zivilcourage haben, aber manchmal genauso schwach sind. Und darin uns wiedererkennen und jetzt nicht zu sagen, jetzt müssen wir mal andere Helden, wo sind jetzt die Frauenhelden, wenn jetzt immer die Männerhelden waren, sondern überhaupt diese Frage des Heldentums mit einem großen Fragezeichen versehen. Und die Medien spielen natürlich ein Doppelspiel dabei. Mhm. Die Medien produzieren diese Helden und bauen sie dann wieder ab, so wie im Kasperltheater mit dem Krokodil. Erst wird das Krokodil erzeugt und der Held, und dann wird es wieder abgebaut. Sagt, so heldenhaft war der nicht und so schrecklich war das Krokodil auch nicht. Ja. Mhm.
Ein wenig zusammenfassender vielleicht, und zwar interessanterweise das Gespräch und auch die, kann man ja wirklich sagen, nach einem Monat ständige Auseinandersetzung mit Macht und mit euch und Ihnen, bleibt mir sehr stark, ich finde das interessant, diese Diskussion um das Individuum und den Helden und das Training. Ja, das sind alles Begriffe, die uns im Daily Business der Probe, ich kann ja immer nur in meinen kleinen Gemüsegarten zurück, der gar nicht so klein ist vielleicht, zurückgehen. Und da ist doch das Interessante, dass anscheinend es attraktiver werden müsste, ein Individuum zu sein und kein Held. Also ein Individuum würde ja schon mal reichen. Oder mit den Worten, die Sie vorher und auch Heinrich Mann verwendet haben, kein Untertan.
Ja.
Also man müsste ja nicht gleich ein Held sein, aber kein Untertan zu sein und in diesem Sinne ein Individuum zu sein, das wäre ja in gewisser Weise schon wieder eine alltagsheldische Aufgabe. Und das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, das Langweilige an der Politik in etwas Individuelles und dadurch gar nicht so langweiliges und auch nicht notwendig Heldenhaftes zu verkehren. Mir ist eingefallen in der Fahrt hierher ein Zitat, übrigens auch ganz banal, es liegt daran, dass ich Macbeth von Shakespeare gerade vorbereite für eine internationale Produktion und mir ist ein ganz berühmter Satz, wahrscheinlich kennen Sie den, aufgefallen, der sowohl auf den Tyrannen zutrifft und auf das, was ihr heute über ihn gesagt habt, ja, dass er sich nämlich, bis er diese 2% nicht hat, in Sicherheit wiegt. Und wenn er das nicht tut, dann muss er immer diese 2%. Als aber auch für das Volk, also diesen Gegenschuss, filmtechnisch gesprochen, dass sich in Sicherheit wiegt. Wir haben in der letzten Redenausgabe so über diese Friedensreden rausgefunden, dass das vielleicht der einzige Zugang ist, wir können diesen Krieg nicht lösen. Wir können alle, da können wir noch so viel reden, diese Konflikte nicht lösen. Aber es scheint doch, das Fatale scheint doch darin zu liegen, dass immer wenn es gerade mal, ich sage das jetzt wie in der Familie, etwas ruhiger ist, also gerade es eskaliert kein Diktat, es ist gerade kein Krieg, legen sich alle zurück und schlafen. Und sehr provokant gesagt, vielleicht mit Sperber, auf jeden Fall mit Mann, werden Untertanen. Ja? Und dann fiel mir in diesem Nachdenken über das Festival und in der Vorbereitung von Macbeth ein, es gibt einen wunderbaren Spruch von Hekabe, der Hexenkönigin. Das ist die dunkelste Macht in dem Stück Macbeth. Sie ist sehr vergnügt und es ist eine Frau. Und sie sagt den sensationellen Satz, but we all know security is mortal's chiefest enemy. Also wir wissen alle, Sicherheit, könnte man sagen, Convenience, Bequemlichkeit, Faulheit, ist der größte Feind der Sterblichen. Und das Interessante an diesem genialen Stück ist, dass es doublefold ist. Fast alle Interpretationen zielen darauf an, dass es nur um die Sicherheit des Helden geht. Also Macbeth failed deshalb, weil er sich sicher wähnt aufgrund, aufgrund der Voraussage der Hexen. Aber wenn ich euch zuhöre, also das wäre mein Schluss aus diesem Podium, ist immer dann, wenn wir, also das Volk, sich sicher fühlt, und das hat viel mit diesem Training zu tun, das Sie beschreiben, dann sind wir dran. Und das haben wir anscheinend getan bis zu diesem Januar. Also nicht das erste Mal übrigens, fürchterlicherweise wahrscheinlich nicht das letzte. Also das wäre so ein bisschen ein Festival-Fazit von mir. Habt ihr noch dringende...
Also nur ganz kurz, was ich jetzt als jemand also mit diesem 2% Erfahrung, die man immer noch mitträgt natürlich eben. Also Menschen, die unter einer Diktatur, obwohl sie gemäßigt oder wie auch immer gestaltet gewesen ist, also tragen, das ist meine Überzeugung, werden irgendwie deformiert, also nicht stark natürlich, ne? Aber das ist dieses Unbehagen, man kann es nicht definieren, aber es ist irgendetwas, ne? was einen wurmt, also beschäftigt. Also jetzt sind 42 Jahre seit dem Untergang Jugoslawiens vergangen. Aber zur Sicherheit, es gibt nach wie vor in allen diesen also neu entstandenen Staaten, eben also Ex-Jugoslawiens, also eine ziemliche, also nicht, vielleicht nicht Mehrheit, aber schon eben, also vielleicht eben so 40% jeweils Menschen, die dem alten Jugoslawien nachtrauern. Und das ist eben also das allererste Argument ist von Macbeth, also von
Sicherheit.
Also diese Sicherheit.
Das ist in der DDR genauso.
Es ist in der DDR natürlich in allen diesen immer so, vormals immer so kommunistisch regierten Diktaturen, ja, also die Sicherheit. Ja? Die Solidität eben so des gesellschaftlichen So-Seins, obwohl mit 2% ständig, mit ständiger, permanenten Angst und so weiter. Und trotzdem, der Mensch ist so konditioniert. Mhm.
Also wir werden keine Partei der Arbeit, Gemeinschaft und Liebe. Das wird geringe Wahlchancen haben, aber was man machen kann politisch, ist diesen illusionären, autoritären Gemeinschaftstheorien des rechten und zum Teil auch des linken Populismus etwas ein politisches Konzept entgegenzusetzen, das die Partizipation stärkt und auch die Erfahrung, wie wichtig Zusammenhalt ist und dass ich in diesem Zusammenhang auch die Erfahrung von Anerkennung machen kann, genau. Einer realen Anerkennung. Ja. Und therapieren kann man die Politik nicht.
Und ich glaube doch individuell gesehen, weil einem ja, ich verstehe ja, ich teile Greenblatts Begeisterung für diesen Autor einfach dermaßen, ne? Weil wie kann man einen solchen Satz schreiben? Sicherheit ist der größte Feind des Menschen. Das würde doch jeder sagen, das ist pervers. Das Gegenteil ist der Fall. Also genau, was Sie beschrieben haben und was Sie auch beschrieben haben aus der postdiktatorischen Erfahrung. Ich glaube, wenn man diesen Twist mal tief zulässt, dass immer dann, wenn wir nicht in Bewegung sind, wenn wir uns sicher fühlen, aus welchen Gründen auch immer, familiär, in der Politik, in sonst was.
Zwischenruf muss man
Achtung,
da nicht,
Achtung.
Ja. Zwischenruf muss man da nicht privilegiert sein. Ich meine, nicht nur ökonomisch privilegiert, sondern auch kulturell privilegiert, um dieses Modell leben zu können.
Weiß ich nicht, weil ich glaube, dass sozusagen gerade die das nicht sind, mit der Unsicherheit viel besser gelernt sind, umzugehen. Also ich glaube, dass unsere Gesellschaften ja deshalb so tief fallen, weil sie sich in dieser breiten Sicherheit gewähnt haben. Also meine sizilianische Tante wundert sich über nichts, weil ich meine, außer dem Weinberg, der mal was abwirft oder nicht und darüber, dass es immer nie gereicht hat, hat sich für sie nicht so viel geändert. Für mich aber viel.
Das ist aber das Training.
Das ist das Training.
Ja. Das hier hat man das lange.
Es muss ein Theatermensch, der ständig, der nur deswegen existiert. Also es gibt ja nur eine Aufführung, weil wir ständig proben. Deswegen sehen Sie schon meine Begeisterung für dieses Modell.
Wir können natürlich nicht mehr diskutieren, warum Frau Meloni gewählt wurde. Nicht? Das hat viele Gründe. Aber einer hängt auch damit zusammen.
Natürlich.
Und auch mit
ganz
Nostalgie. Mir gilt die Nostalgie dem Mussolini, mit dem zwiespältig gespielt wird. Auf der einen Seite sagt man, nein, das mit dem Diktator wollen wir nichts zu tun haben. Auf der anderen Seite, der Stellvertreter, der spielt dann damit. Nicht? Das kennen wir ja auch. Nicht?
Das war die Ausgabe des Café Europa vom 16.10.2022 im Rahmen des Theaterfestivals Europa in Szene in Wiener Neustadt. Zu hören waren Literaturwissenschaftlerin Mirjana Stančić, Shakespeare-Experte Steven Greenblatt aus Boston, Kulturphilosoph Wolfgang Müller-Funk und Theaterleiterin Anna-Maria Krasnick. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Organisatoren für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Theater und Politik, Kunst und Wissenschaft zusammenzuführen, das passiert regelmäßig im Falter. Damit Sie sich keine Nummer entgehen lassen, ist ein Abonnement der beste Weg. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.